Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Und heute senden wir im Grunde genommen mehr oder minder live aus den heiligen Hallen des Deutschen Bundestages, denn wir sind zu Gast bei Matthias Helfferich. Hallo Matthias.
Hallo, ich freue mich, dass ihr hier im Bundestag seid.
Ebenfalls am Mikrofon natürlich mein Kollege Volker Zierke. Hallo Volker.
Hallo, hallo Philipp.
Hallo.
Hallo Matthias.
Hallo Volker.
Danke, dass wir im Bundestag sein dürfen.
Sehr gerne.
Ja, du grinst so schelmisch, Volker, ich weiß gar nicht. Und nicht zuletzt natürlich am Mikrofon meine Wenigkeit, der Verlagsleiter Philipp Stein. Ja, Matthias, hallo, vielen Dank für die Einladung in den Deutschen Bundestag. Wir sitzen tatsächlich mit Mikrofon das erste Mal hier, muss man sagen. Und ja, wir wollen heute mit dir sprechen. Das dürfte der geneigte Zuhörer schon erahnt haben. Und zwar über ein Thema, das vielleicht angesichts des heutigen Tages, Stichwort Sondervermögen, den ein oder anderen doch vielleicht überraschen mag. Denn wir wollen sprechen über Kultur. Und warum sprechen wir über Kultur? Weil du, man kann es kaum glauben, Matthias, weil du angekündigt hast, Kulturpolitiker werden zu wollen. Und wir uns natürlich in unserer Podcast-Sendung sehr für Kultur interessieren und deswegen mal fragen wollen, warum wird man vom gefeierten Redner im Bundestag zum Kulturpolitiker?
Ich glaube, weil wir da noch als AfD Nachholbedarf haben. Das politische Vorfeld von uns hat da bisher schon gute Arbeit geleistet und die AfD muss letztlich in den Parlamenten nachziehen. Und kulturpolitisch bin ich letztlich auf kommunaler Ebene sozialisiert worden. Dort sieht man eigentlich schon, wo Gelder hinfließen. Letztlich ist ja die Frage, was ist Kulturpolitik? Es ist vor allen Dingen ja auch Kulturförderpolitik auf parlamentarischer Ebene. Und die Frage, was wird mit Geldern unterstützt? Und da ist eben unsere Antwort noch nicht gegeben. Wir sind letztlich dagegen, dass linke Kulturpolitik bekämpft wird und auch, dass Gelder gestrichen werden. Aber wir haben aus meiner Sicht noch keinen allzu großen Entwurf von einer rechten Kulturpolitik.
Die Frage ist ja, jetzt mal weg von der Kultur, ob das ist das, was die Leute von Matthias Helfferich erwarten. Ob sie jetzt, das kommt ja ein bisschen überraschend, sagen wir mal, dass du dich da geäußert hast. Ich glaube, für den Deutschlandkurier war das, dieses kurze Video, das dann auf X rumgegangen ist. Heißt das, es gibt keine Remigrationsreden mehr im Bundestag?
Also es war, das muss ich korrigieren, das war natürlich für die Zeit. Als angehender ja Kulturpolitiker spricht man ja nicht mehr mit dem Deutschlandkurier, sondern nur noch mit der Zeit. Ja. Nein, nach der Aufnahme in die Fraktion wurde ich dazu befragt und das hat, ich glaube, Tilman Steffens von der Zeit hat das aufgenommen. Und natürlich wird es weiterhin scharfe Reden geben, sofern ich den reden darf. Die Situation in der Fraktion wird sicherlich eine andere sein als fraktionsloser Abgeordneter, wo ich mir ja eben auch meine Themen aussuchen konnte und auch aussuchen konnte, wozu ich spreche. Und das Thema büßt ja nicht an Schärfe ein. Also ich glaube, der Kulturkampf, den wir kämpfen müssen, diesen rechten Kulturkampf, den wir begehen müssen, der ist ja ungleich weniger scharf als die Frage um eine richtige Migrationspolitik.
Ja, ich finde das einen ganz spannenden Punkt, denn ich glaube, in der AfD gibt es sehr verschiedene Ansichten ganz generell zu dieser Frage der Förderpolitik. Denn du hast es schon richtig gesagt, das wird ja bei Linken grundsätzlich kritisiert. Also, dass man sagt, ja, die haben sich da so ihr Vorfeld aufgebaut und die subventionieren da ihre Vereine und da muss keiner richtig arbeiten, so mal salopp gesagt. Und die machen da im weitesten Sinne irgendeine antideutsche Kulturpolitik auf Kosten des Steuerzahlers. Und die klassische AfD-Position, würde ich sagen, ist eher die zu sagen, der Staat hat sozusagen dort Neutralität zu üben. Das heißt, man fördert nicht gleichzeitig eine rechte Kulturpolitik als Gegenpol, sondern man sagt vielmehr, nein, es soll überhaupt keine, oder es soll kulturunabhängig der Politik gefördert werden. Es gibt keinen rechten Kulturkampf, es gibt keinen linken Kulturkampf, sondern es gibt Kultur. Es gibt ja im weitesten Sinne einfach dann so eine Art Neutralitätsgebot. Und jetzt kommst du ums Eck und sagst, aus meiner Sicht natürlich zu Recht, aber sagst, nein, wir müssen zusätzlich zu der Arbeit im Parlament, was ja manchmal doch eine recht trockene, sachliche Ebene ist, wir müssen jetzt hier angreifen, auf kultureller Ebene angreifen und müssen als AfD auch erkennen, dass das ein Feld ist, das wir bespielen müssen. Bist du da, das ist ja eine Position, die du schon kennst. Bist du da ein Stück weit auf weiter Flur alleine? Oder hast du das Gefühl, dass es da in der Fraktion doch einige gibt, die die daran mitwirken.
Ich glaube, dass das durchaus eine Position ist, die sich durchsetzen wird, wenn man eben auch als Bewegung erfolgreich sein wird. Die Vorstellung, dass überhaupt Institutionen, dass Einrichtungen auch des Staates neutral sind, das ist aus meiner Sicht eine überholte Vorstellung innerhalb der AfD. Wir erleben es, wie Gerichte agieren, die eben parteipolitisch und damit auch machtpolitisch besetzt sind. Und natürlich sind auch Kulturfragen, sind letztlich Machtfragen. Es gibt aus meiner Sicht keine neutrale Kultur, keine neutrale Kunst. Mhm. Sie ist immer irgendwo auch politisch und sie ist allein schon aufgrund dieser Förderkultur, die sich etabliert hat, auch immer Machtfragen ausgesetzt. Mhm. Und wenn wir auch mal schauen, was sich so im rechten Vorfeld an künstlerischem Wirken und kulturellem Wirken gebildet hat, es funktioniert ja auch nur, wenn Leute davon leben können. Und das ist sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite sehr schwer, von Kultur erstmal zu leben als Kulturschaffender. Natürlich ist man dann auch immer, sag ich mal, der Gunst auch der Politik ausgesetzt. Und deshalb müssen wir aus meiner Sicht, wenn wir mächtiger werden und mächtig sind, dann auch entsprechend rechte Kulturpolitik betreiben und rechte Künstler und Kulturschaffende fördern. Mhm.
Wie würdest du denn sagen, ist gerade denn der Status quo der Rechten gegen Kultur? Also gibt es da was jetzt groß fördernswert ist oder ist das alles?
Also was ich jetzt zum Beispiel mit Begeisterung zur Kenntnis genommen habe, ist der in Planung befindliche Comic zur Bombardierung Dresdens. Das ist für mich rechte Kultur. Es ist letztlich ein historisches Thema, was die Deutschen lange verdrängt haben, was jetzt auf eine anschauliche Art und Weise auch in die Breite gebracht wird. Und wenn darum gekämpft werden muss, dass eben auch dass Gelder akquiriert werden müssen, um so ein Projekt umzusetzen, zeigt es ja eben auch, dass es mit Geldfragen und auch mit Machtfragen, ob man so mächtig ist, dass man Gelder dafür für so ein Projekt, für die Umsetzung aufbringen kann, verbunden ist.
Ja, es ist eine ganz spannende Frage. Also die Abhängigkeit von Künstlern, von Mäzenen, also von Förderern und ein Stück weit eben auch von der Politik. Es ist tatsächlich eine recht naive Einsicht oder eine recht naive Überzeugung zu glauben, dass die große Kunst der Vergangenheit sozusagen entstanden sei, ohne dass im Hintergrund Auftragsarbeiten gestanden hätte. Also wenn man sich, im Grunde genommen war es das nur. Ja, und das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Natürlich hat man heute beispielsweise Künstler wie den Leipziger Neo Rauch, der weiß natürlich, jedes Bild, was er verkauft, das geht für, ich weiß nicht, 5 Millionen über den Tisch oder so. Der hat sich einfach einen gewissen Ruf erarbeitet. Der ist nicht mehr abhängig von Förderern, von Mäzenen. Aber wenn man sich, wie gesagt, das anschaut, was in den Museen hier beispielsweise in Berlin ausgestellt wird, von den großen Werken der Vergangenheit, sind das meistens tatsächlich auch Auftragsarbeiten gewesen. Und jetzt kommt man natürlich in diese Problematik, sich die Frage zu stellen, will denn dann der Mäzen, und das ist eben eine Sache, die sich, glaube ich, innerhalb der AfD vielleicht auch noch etablieren muss oder generell im rechten Feld, ein Mäzen ist ja jemand, der unterstützt, unabhängig davon, was das Ergebnis ist. Das ist natürlich nicht ganz so, das wissen wir alle, aber das sind natürlich keine Arbeiten wie eine AfD-Demonstration, jetzt mal ganz salopp gesagt, mit ganz vielen Fahnen und schönen Frauen. Und wenn mir das Bild nicht gefällt, dann kriegst du kein Geld oder so. Sondern das ist natürlich ein Stück weit ein ganz schwieriges Verhältnis zwischen so einer selbstlosen Förderung rechter Kultur und natürlich auch dem Wunsch, mitbestimmen zu können, was damit passiert. Und ich bin wirklich gespannt, wie ihr das angehen werdet oder wie du das angehen wirst. Du bist ja nun, das darf man glaube ich sagen, ohne dir jetzt allzu sehr schmeicheln zu wollen, das würde mir natürlich fernliegen, Matthias.
Das kannst du trotzdem gerne, ja.
Du bist ja als Förderer des Vorfelds bekannt, das darf man glaube ich so sagen. Du hast eigentlich alle aus meiner Sicht nennenswerten Projekte der rechten Gegenkultur schon mal auf die eine oder andere Weise unterstützt und sei es nur durch einen Spendenaufruf oder durch Werbung. Du hast also ja schon dein Grundversprechen ein Stück weit eingelöst, in der rechten Gegenkultur mitwirken zu wollen. Wenn du jetzt tatsächlich die Möglichkeit bekommst, ich glaube, es heißt kulturpolitischer Sprecher oder sowas in die Richtung, was du dann wirst?
Das werde ich nicht, also das habe ich auch nicht vor.
Aha.
Unsere Kulturpolitiker machen ja jetzt keine schlechte Arbeit.
Ja.
Das ist Götz Frömming. Mhm. Und das maße ich mir jetzt nicht an, direkt kulturpolitischer Sprecher zu werden. Ja?
Aber
ich glaube, dass es da vielleicht noch andere Impulse braucht.
Gut.
Dafür stehe ich zur Verfügung, wenn das die Fraktion wünscht.
Ah ja, interessant. Okay, das heißt, es ist noch nicht ganz raus, wenn ich das jetzt mal auf Deutsch übersetzen darf, auf Nicht-Parlamentarier-Deutsch. Du weißt noch nicht, ob du da was zu sagen haben wirst.
Nee, ich kann auch, weil ich also als dunkle Vorahnung habe, dass ich halt im, sag ich mal, im Petitionsausschuss lande und die nächsten 4 Jahre nicht mehr gesehen werde.
Du könntest zusammen mit Alain de Benoist über Entwicklungshilfe sprechen vielleicht.
Ja. Wobei das vielleicht ja auch durchaus interessant ist. Ja,
du könntest auch einfach aus der Fraktion austreten.
Das ist ein Zeichen. Nein, Spaß beiseite. Also du hast Ideen und möchtest die halt in die neue Fraktion mit einbringen.
Ja, ich glaube, dass es auch nicht nur eine Frage ist letztlich des Kulturausschusses, sondern das ist eine Frage der auch gesamten Fraktion, unseres gesamten parlamentarischen Arms zu überlegen, wie man derartige Projekte unterstützt, wie man sich auch möglichst sich frei entwickeln lässt. Klar, Auftragsarbeiten gab es sicherlich immer schon. Ne? Wir haben ja zum Beispiel im Fraktionssaal, gibt es ja eben auch die Bilder von dieser Duisburger Zeichnerin, die einzelne Abschnitte eben der deutschen Geschichte darstellen. Sowas wird es immer geben, aber letztlich muss man ja erstmal einen Nährboden schaffen, damit sich auch junge Rechte, die künstlerische Fähigkeiten haben, ob die musikalisch sind, ob die irgendwie grafisch sind, gestalterisch, ob das klassisches Kunsthandwerk ist oder Theater, dass sie sich erstmal überhaupt entwickeln können. Weil das ist ja bei uns überhaupt nicht bestellt, das Feld. Also wenn jemand eine gute Idee hat, hat er erstmal Schwierigkeiten, die überhaupt finanziell aufs Gleis zu setzen.
Ja, Theater ist ja auch für Linke, das weißt du ja sicherlich, ne?
Ja, also ich glaube,
nein, das ist ein Scherz.
Ja. Also auch rechtes Kabarett oder so gab es ja immer mal Versuche. Da gibt es einfach auch, glaube ich, eine große Lücke, die gefüllt werden müsste.
Ja, ich bin ja kein großer Freund dieses Begriffes Cringe, ja, aber ich möchte ihn mal einwerfen. Das Problem, was Volker und ich immer so ein bisschen haben oder wo wir uns immer so ein bisschen mokieren drüber, ist, es gibt halt oft diese Gehversuche von rechts, also Kulturpolitik zu betreiben, wo man aber am Ende leider feststellen muss, dass die Qualität nicht passt. Also, dass es nicht wirklich Kunst ist. So, also, ne, das ist jetzt schwierig, was ist wirklich Kunst, aber wenn ich an die Förderung rechter Kulturpolitik denke, dann muss ich immer so automatisch an so eine Mottenkiste denken. Dann denke ich mir immer so, ach, jetzt werden wieder die Projekte, ich meine, das Dresden-Beispiel möchte ich jetzt mal nicht ranziehen, weil ich glaube, dass es ein wirklich gutes Projekt wird. Aber es passt trotzdem so ein bisschen in diese Richtung, die ich jetzt in Anführungszeichen schlecht machen will, dass für Rechte dann immer Kunst gut ist oder halt Kultur im weitesten Sinne, Literatur und so weiter, wenn es dann politisch aufgeladen ist. Also zu sagen, nehmen wir mal das Dresden-Beispiel, wie gesagt, die Hydra-Comics-Sachen sind immer wunderbar, deswegen nicht falsch verstehen, aber ich mache jetzt was zu Dresden und weil die Rechten halt ein Faible haben, diese Erinnerungskultur zu Recht natürlich aufrechtzuerhalten, wird es gefördert. Und ich glaube, man muss da sehr aufpassen und da braucht es dann auch ein waches Auge, dass man sich keine Szenerie finanziert und heranzieht, die im Grunde genommen dann so eine Art Günstlingsarbeiten ausführt, die alle einfach nur schlecht sind. Also wo man aus einer künstlerischen Perspektive sagen muss, ja, das ist einfach Mist und das hängt jetzt im AfD-Saal, weil die das halt bezahlt haben, aber ja, da wurde jetzt das Brandenburger Tor gezeichnet. Wenn ich das hören würde, dann müsste ich schon kotzen, mal auf Deutsch gesagt, weil das einfach mal salopp gesagt, das ist so ausgelutscht.
Man muss ja auch fairerweise sagen, dass Kulturpolitik nicht bedeutet, sinnloserweise irgendwelche Leute mit Geld zuzuscheißen, in der Hoffnung, dass dann irgendwas passiert. Man muss ja auch sagen, das, was an der rechten Gegenkultur bislang gestemmt wurde, ist ja weitgehend ohne parlamentarische Gelder ausgekommen. Und, und also jetzt mal ganz plakativ gesprochen, der Wolf PMS zum Beispiel, der hatte ja nie einen großen Mäzen im Hintergrund. Und wenn es sowas wie ein Mäzen gegeben hätte, bist, glaube ich, du derjenige, der am nächsten kommt. Dem
1% als Verein vermutlich.
Ja, aber auch, dass man so persönlich dann unterstützt, dass man denen zuspricht und so weiter. Dass die, aber die, der hat seinen Scheiß halt immer alleine gemacht. Der hat sich immer allein drum gekümmert, dass das halt macht. Der braucht, hätte dem jetzt, weiß nicht, vor 10 Jahren einen AfD-Job gegeben und gesagt, hier, kannst aber in deiner Arbeitszeit die Bilder malen, das hätte nichts gebracht.
Ich weiß, was dann passiert wäre, aber darüber hüllen wir den Mantel zu schweigen.
Ein sogenannter Getränkeunfall.
Nein, Quatsch.
Es gibt ja auch gute Projekte, die, glaube ich, mangels Förderung dann irgendwann eingeschlafen sind.
Ja, ne?
Oder weil einzelne Protagonisten weggebrochen sind. Varieté Identitaire fand ich zum Beispiel sehr gut. Das wurde auf Häusern und irgendwie in rechten Kreisen hoch und runter gehört und war dann auf einmal weg. Und das ist eigentlich schade und das liegt glaube ich auch daran, dass die Leute ja letztlich keine oder eine zu wenig Unterstützung erfahren.
Ja, es wird an der AfD sein, wenn sie denn unterstützen will und da denke ich dann eben an dich, weil du auch einen gewissen Grundgeschmack in diesen Fragen hast. die Leute aufzuspüren. Also so ein sogenannter Open Call, sowas funktioniert natürlich immer gut, wenn man nicht politisch ist oder links. Das heißt zum Beispiel, ich bin ein großer Fan, es gibt ein Festival im weitesten Sinne, das heißt E-Book. Das ist ein Industriebrachenumgestaltung, nennt sich das. Mhm. Das ist immer im westsächsischen Raum und da werden alte Industriebrachen werden da umgestaltet durch Graffiti-Künstler, durch alle möglichen Arten von Kunst. Und da war ich auch schon, habe mir das schon angeschaut und ich bin da ein totaler Freund von, weil das eine kreative Sache ist. Die machen natürlich einen Open Call und da melden sich halt, keine Ahnung, 300 Künstler aus der ganzen Welt. Ja. An dem Punkt sind wir natürlich nicht. Das heißt, wenn ihr sowas von der AfD machen würdet oder auch vom Umfeld der AfD, dann muss man leider sagen, ist das immer schwierig. Also auch, und da kann man vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, im Literaturbetrieb, wenn dort immer so Preisverleihungen sind oder so der Phonophor sucht Autoren, das ist immer recht mau, leider. Und das heißt, das ist vermutlich eher jetzt erstmal so ein Rosinenpicken, dass einer wie du halt hergeht und sagt, das sind 5 Projekte, die habe ich mir ausgesucht, weil die gut sind und ich spreche die selber an und die schlage ich dann zum Beispiel, weiß ich nicht, wie man das bei euch in der Partei macht, dem Vorstand oder dem Gremium im weitesten Sinne vor. Und glaubst du denn tatsächlich, dass die AfD dann hergehen würde und sagen würde, der Künstler macht gute Arbeit, wir geben dem jetzt 20.000 Euro? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es gibt, glaube ich, da verschiedene Möglichkeiten. Dass man Projekte unterstützt, das muss ja auch nicht immer die Partei tun, die muss ja nicht an ihr Geldsäckel gehen, sondern das machen die anderen ja auch. Man kann ja entsprechend da auch entsprechendes Mäzenentum dadurch fördern, dass man erstmal auch eine Öffentlichkeit herstellt für Projekte. Und ich glaube, das passiert zu wenig und ich bin da auch nicht so defätistisch, dass ich dann, es haben sich jetzt allein aufgrund meiner Ankündigung so viele gute Leute gemeldet aus unterschiedlichen Bereichen, wo ich wirklich verwundert war, was es eigentlich gibt. Mhm. Zum Teil aus NRW, auch ein Graffiti-Künstler, wo ich mir dachte, warum ist der nicht mal vorher in Erscheinung getreten?
Ja, komisch, ne?
Solche Leute brauchen wir eigentlich und sprechen ja auch junge Leute an. Das ist ja auch das, was letztlich auch unser Ziel sein muss, dass wir mit Kunst auch, mit einer gewissen Kulturpolitik und kulturellen Angeboten auch immer größere Wählerschichten erreichen. Das ist ja auch unser Ziel als Partei. Wir wollen ja Wahlen gewinnen. Und wir machen das ja jetzt nicht nur, weil ein Bild schön aussieht oder weil irgendein Lied sich nett anhört und ein Graffiti schön aussieht, sondern wir machen das ja, um dadurch auch größere Wählerschichten zu erreichen. Da brauchst du eben unterschiedliche kulturelle Angebote und Ansprachen. Und ich bin da eigentlich ziemlich optimistisch, dass das gut laufen wird. Natürlich muss man dann den einen oder anderen, der dann die ersten Gehversuche haben, weiß ich nicht, rechte Aquarelle oder so malt.
Versuch's doch mal.
Ich wurde letztens von einem linken Medium gefragt, ja, was qualifiziert sie? Ich war in der musikalischen Früherziehung, ich war im Museum am Ostwall in der Zeichenschule als Kind.
Ach ja?
Und ich habe 20 Jahre Klavier gespielt. Also, dass man
wirklich? Die einziger. Bierorgel?
Bist du aus der Zeichenschule rausgeflogen?
Nein. Da bin ich einem Ausschlussverfahren zuvor gekommen. Ja.
Nicht in die also Fraktion der Zeichenschule aufgenommen. Ja.
ich hatte immer eine 1+ in Kunst, also mal, ich bin da unterschätzt, aufgrund.
Ja, ist aber auch was, wo du anscheinend. Mit
migrationspolitischen Fixierung.
Ja, du bist damit bisher auch nicht hausieren gegangen, oder?
Nein, mit das sind dieser, so gewisse Talente, da spricht man nicht drüber.
Ja. Ach so, ich dachte, wenn man wenige Talente hat, spricht man drüber. Nein, Spaß beiseite. Das ist aber ein wirklich interessanter Punkt. Das hätte ich jetzt, nicht gedacht, ist falsch, das stimmt nicht, aber ich hätte es nicht erwartet, tatsächlich, dass du da. Also, das wollte ich dir nämlich eigentlich zu Beginn des Podcasts schon fragen. Ich dachte ursprünglich, wir würden in deinem Büro aufnehmen. Mhm. Und da wollte ich mich vorher mal ein bisschen umschauen und gucken, was du da so hängen hast. Du bist also privat auch interessiert, unabhängig der politischen Färbung der Kunst, an diesen kulturellen Themen, ja?
Ja, ich bin selbst, also durch meine Mutter, die ist Kunstlehrerin, bin ich da eigentlich mal früh angeführt worden. Ich habe zum Beispiel als Kind den Malwettbewerb der Deutschen Bahn gewonnen. Vielleicht politisch.
Was?
Noch. Ja, doch. Als Sechsjähriger. Ich zeige euch mal irgendwann zur Verifizierung den Artikel damals in der Ruhrnachrichten.
Und jetzt, liebe Zuhörer, bitte sucht dieses Bild.
Jetzt muss ich aber was, da war ich politisch noch anders drauf. Mit 6 Jahren in diesem Wagen der Deutschen Bahn saßen dann Weihnachtsmänner.
Sag nichts aus, Falsches jetzt.
Weihnachtsmänner aus allen Herren Ländern.
Echt, ja?
Die nach Deutschland gebracht wurden.
Ja, das ist die junge europäische Idee, ne? Also, wer weiß, wo die hingefahren sind? Ja. An die Front? Nein. Ja. Solche Scherze machen wir hier nicht.
Zum Flughafen.
Okay, das ist ja wirklich interessant. Das heißt, du hast, gut, der ein oder andere mag jetzt einen Scherz machen und sagen, nur weil der Malwettbewerb gewonnen hat, ist der jetzt kein Kulturpolitiker, aber du hast schon den dementsprechenden Hintergrund zu sagen, du kannst zumindest vorsichtig gesagt, Blau von Rot unterscheiden. Ja?
Ich habe zumindest Sympathien für das Thema.
Ja.
Also es interessiert mich schon. Und ich glaube, dass man auch Sympathien dafür haben muss, um Projekte entsprechend zu unterstützen.
Ja.
Weil da steht ja auf der anderen Seite bei einem Kulturschaffenden auch eine große Leidenschaft dahinter, die man irgendwo erkennen muss. Mhm. Und das würde ich mir zutrauen.
Mit den demokratischen Realitäten ist es in unserem Land nicht weit her. Nicht erst seit Polizisten wegen sogenannter Meinungsverbrechen morgens um 6 die Türen eintreten, ist klar. Hier stimmt etwas nicht. Alain de Benoist arbeitet die Demokratie schonungslos auf, vergleicht Anspruch und Realität und erklärt, was mit unseren Demokraten nicht stimmt. Jetzt bestellen. Demokratie. Das Problem. www.jungeuropa.de.
Aber du sagst, das Ziel einer Partei ist es logischerweise, Wähler zu erreichen. Ja, klar. Das heißt ja aber auch, dass Kunst, die AfD oder Kultur, wir sprechen immer von Kunst, Kultur, die AfD unterstützen würde, im Grunde genommen auch irgendwie massentauglich sein muss, im weitesten Sinne, ja?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass die ja letztlich genauso ausdifferenziert sein kann, wie es auch das, wie es die AfD selbst ist und wie es auch das politische Vorfeld der AfD ist.
Also ja.
Es kann da für jeden was dabei sein und es kann halt auch Themen letztlich flankieren, die AfD hat. Also die Frage, was deutsch ist, hat die Deutschen schon immer beschäftigt. Und wenn wir vom Verfassungsschutz angegriffen werden, weil wir diese Frage in den Raum werfen und da eben auch eine Definition anheimstellen, die möglicherweise dem Establishment nicht passt und die es als verfassungsfeindlich entsprechend brandmarkt, dann kann man eben auch auf künstlerische Art und Weise darauf reagieren. Und kann dieses Thema, also das ist, was mir fehlt oder immer schon in der AfD gefehlt hat, wir reden sehr viel über Deutschland, aber wenn man sich die, sag ich mal, Stammtischkultur in der Partei anschaut, dann ist das, sag ich mal, die Pflege des Deutschtums letztlich auf das Bier trinken, was ich nicht in Abrede stellen will, dass es sehr wichtig ist für uns, begrenzt. Ja, aber wir haben es mal in NRW begonnen, zum Beispiel zum Todestag von Hoffmann von Fallersleben, regelmäßig in Höxter, in der Nähe von Schloss Corvey, eine Gedenkveranstaltung zu machen. Überhaupt mal auch letztlich deutschen historischen Persönlichkeiten aus dem eigenen Umfeld, die einem so gar nicht, ich wusste früher nicht, dass Hoffmann von Fallersleben einen NRW-Bezug hat, dass man den entsprechend gedenkt und da auch eine Kultur drum schafft. Ja, dass man eben die Museen vor Ort besucht und dass man Naturdenkmäler in seiner Region besucht, auch als Partei. Mhm. Weil dann erlebt man ja letztlich auch nur oder hat man das Gefühl, dass man es ja auch für dieses historische Erbe, für ein kulturelles Erbe überhaupt macht, dann lohnt es sich überhaupt zu kämpfen. Das mache ich ja nicht nur, weiß ich nicht, für mein Sparvermögen oder nur, weil mir jetzt irgendwie in der Straße zu viele Ausländer wohnen, sondern wir wollen ja was erhalten, was bewahrenswert ist und was seit Jahrtausenden bewahrenswert ist.
Was ich ganz interessant zu beobachten finde, ist wie die Kulturindustrie, weil es ist ja eine Industrie, auch in Deutschland, reagiert auf Donald Trump. Dort sehen wir, Donald Trump hat ja mehrere Sonderbotschafter, kann man sagen, Schauspieler für Hollywood ernannt.
Mel Gibson.
Unter anderem Mel Gibson, aber ich glaube auch Sylvester Stallone.
Ja, mega. da muss ich einfach schmunzeln.
Und es ist aber ganz interessant zu beobachten, dass es, also es gibt natürlich eine, so eine Gegenbewegung natürlich gegen Donald Trump, aber zu großen Teilen hält Hollywood eigentlich die Füße still, was ja auch bei den Oscars groß moniert worden ist, dass im Gegensatz zu 2016 jetzt keine großen Protestbekundungen mehr zu vernehmen waren auf der Bühne, sondern dass man das Thema Politik unter den Teppich gekehrt hat. Glaubst du, dass sowas in Deutschland tendenziell auch möglich wäre? Das heißt, wenn die AfD einen hohen Stellenwert innerhalb der Öffentlichkeit in Deutschland einnimmt, jetzt sind wir gerade bei 20% innerhalb auf ganz Deutschland bezogen, aber im Osten der Republik ist natürlich viel anders, 30-40% vollkommen normal an AfD-Wahlergebnissen. Ob sich das irgendwann auch in der Industrie niederschlagen wird, dass es dann einfach, dass die dann einfach plötzlich umschwenken?
Ich glaube nicht, dass das plötzlich passieren wird, aber langfristig schon, weil auch Medien Musik etc. müssen natürlich auf den Markt gebracht werden. Und wenn der Markt irgendwann, sag ich mal, die linke Soße der letzten Jahrzehnte ablehnt, dann wird sich auch eine entsprechende Medien- und Kulturindustrie da umorientieren. Und wir haben natürlich auch, und das ist auch letztlich eine Frage eben der Kulturpolitik, wir haben Deutsche Filmförderung, wird im Kulturausschuss entsprechend thematisiert. Die Leute sind natürlich jetzt momentan auch von Establishment-Geldern abhängig. Das hat man ja auch in der Corona-Phase gesehen. Also das war ja durchaus auch ein Dammbruch, als sich dann vermeintlich etablierte Establishment-Schauspieler, die man sonst aus der Tatort-Sendung kannte, dann auf einmal durchaus als Corona-Kritiker erlebte. Das fand ich durchaus mutig.
Wahnsinn.
Ja, und damit haben die Leute sich ja auch durchaus einer gewissen Existenzvernichtung ausgesetzt, zumindest der Möglichkeiten Existenzvernichtung. Und wenn wir es dahin kriegen, letztlich für Freigeister oder Leute, die uns vielleicht sogar nahestehen, erstmal einen gewissen Freiraum zu erkämpfen, dann wäre das schon viel wert. Und dann wird sich das auch, ich glaube, dass nicht jeder Schauspieler, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auftritt, nicht jeder Moderator so tickt, wie es verlangt wird vom Establishment. Sie spielen da schon auch Rollen, um halt weiter Fördergelder zu Aufträge zu erhalten, weil es natürlich ein enges Korsett ist, was eben halt auch vor allen Dingen der öffentlich-rechtliche Rundfunk dort gelegt hat. Und wenn wir das aufbrechen, dann wird es da einfach auch viele geben, die dann entsprechend sich freier verhalten werden.
Ja, es gibt ein interessantes Beispiel, das ist schon älter, und zwar von 2019. Der Maler, der Leipziger Maler Axel Krause, der ist im weitesten Sinne ja auch aus dieser Leipziger Schule rund um Neo Rauch und Co. Der verkauft seine Werke durchaus auch für beachtliche Preise. Ist jetzt keiner, der für Millionen verkauft, aber der hatte sich, glaube ich, 2019 auf Facebook, ich weiß gar nicht, ob er sich pro AfD geäußert hatte, aber so von wegen, glaube ich, Neutralität.
Geschwurbelt.
Er hat geschwurbelt vielleicht, ja. Und der wurde natürlich in Leipzig sofort ausgegrenzt. Mittlerweile hat er, glaube ich, einen sehr schönen Bildband im Kulturhaus Loschwitz bei der Susanne Dagen veröffentlicht, den habe ich auch, der ist wirklich sehr gelungen, aus meiner Sicht. Das ist ein wirklicher Künstler. Also natürlich, jetzt kann man jetzt hier lange 3-4 Stunden drüber diskutieren, was ist ein Künstler, was ist keiner und so weiter, aber meiner bescheidenen Meinung nach jemand, der wirklich Qualität an den Tag legt, ne? Also kein so Hobbymaler, sondern das ist ein Name. Also es ist wirklich ein Name, wenn man sich in dieser Stilrichtung sozusagen zu Hause fühlt. Und den haben sie auch, wie man sagen würde, gecancelt. Also da in Leipzig vor allem natürlich die Ausstellung abgesagt und so weiter. Ich glaube, der hat es insgesamt finanziell auch überlebt irgendwie. Mhm. Aber das war noch eine Zeit, das ist ja mittlerweile auch 6 Jahre her rund, ne? Da war es eigentlich noch fast unmöglich, überhaupt im Kulturbetrieb überhaupt den Namen AfD zu erwähnen. Das ist eine spannende Frage, wie sich das tatsächlich verhalten wird. Du hast es gesagt mit diesen Freiräumen. Wenn die Künstler und die Kulturschaffenden im weitesten Sinne irgendwann, ich will nicht sagen kippen, aber da offener werden, das ist immer zumindest schon mal ein Zeichen, dass der Wind sich dreht, so ein bisschen zumindest. Weil ich glaube, in so Kulturkreisen ist die AfD schon noch ein absolut rotes Tuch. Wir waren ja gestern zur Lesung von Christian Kracht im Berliner Ensemble. Ich habe mich gewundert, dass es so Menschen überhaupt wirklich gibt. Also wirklich, das war Wahnsinn. Also ich weiß nicht, sowas hat man, glaube ich, früher so ein bisschen als Yuppies bezeichnet. Das war so ein ganz kurioser Mix aus Männern in also gar nicht so weibische Männer, also so jetzt total, ja, so transmäßig oder so. Weißt du, wie ich mir jetzt in Leipzig-Konnewitz so eine Kunstausstellung vorstelle? Aber so Wollpullover, Nickelbrillen, gut, na, trage ich auch beides, blöd, ne? Aber
du hättest jedes beliebige
Kleidungsstück. In schlank.
Die waren schlank, ja, nicht wie ich, genau. Ja gut, die trinken kein Bier, ne? Das ist klar. Es gab übrigens auch noch, wie hieß das, Berliner Berg oder sowas. Mhm. Ein ganz schreckliches, so eine Art Craft-Mist. Ja. Ich glaube, wir waren auch die Einzigen, die Bier getrunken haben. Alle anderen Wein, ne, klar.
Du hättest dir jedes beliebige Kleidungsstück ausdenken können und mit einem anderen kombinieren können und du wärst auf dieser Veranstaltung nicht aufgefallen. Weil, weißt du, da laufen diese Danger-Dan-Typen rum mit so Bomberjacken und mimen dann irgendwie so Halbskinheads irgendwie, dann hast du dann diese Leute, die aussehen, als würden sie Kunst studieren. Ganz komische Weiber, dann in weiten Hosen und mit Plateauschuhen und sowas. Also,
wie so Zeitredakteure halt mit 20 aussehen, irgendwie so. Ne?
Ich glaube, das ist auch viel Inszenierung. Ich glaube, dass die Leute, es gibt auch, deshalb auch, Kunst und Kultur muss ja eben halt auch, das muss man mögen und das muss nicht jedem gefallen und es muss auch verschiedenen Menschenschlag.
Sprichst du dich hier für Plateauschuhe aus? Im Bundestag.
Wer das mag, mir ist das wurscht. Also ich bin ja schon ganz anders im Deutschen Bundestag rumgelaufen. Oder Plateauschuhe, das kleinste Problem. Aber
das schneide ich aus.
Borat-Anzug vielleicht wäre noch was.
Wenn ich nochmal rausfliege, dann wird das auf jeden Fall hier mal ein Ende einläuten. Das
so, jetzt haben wir es. Borat-Anzug, bam.
Nee, und deshalb,
vorsichtig mit solchen Versprechungen.
Nein, es ist ja auch, sag ich mal, eine gewisse Inszenierung von, wer geht überhaupt noch in eine Oper oder so, ne? In Dortmund ins Opernhaus, wenn die Stücke anders wären, wenn da nicht irgendwelche Familiendramen, wo dann irgendwie der Junge rechtspopulistisch auf einmal anfängt zu denken, aufgeführt würden da vielleicht auch andere Leute reingehen, die sich eben nicht in diesem, ja, das ist ja schon eine Verkleidung, die da an den Tag gelegt wird. Man spielt letztlich den kunstbeflissenen Intellektuellen. Ne? Mhm. Aber es gibt eben halt auch Kunst und Kultur, die wie das Berliner Stadtschloss, was eben für viel breitere und viel normalere auch Schichten unseres Volkes einfach zugänglich ist und was gewertschätzt wird, wahrscheinlich einen größeren Zulauf hat als ein Opernhaus oder das Berliner Theater.
Ja klar, wir haben uns natürlich jetzt in dem bisherigen Gespräch relativ stark auf das Thema Kunst fokussiert, was glaube ich auch nahe liegt, wenn man über Förderung spricht. Aber genau, du hast ja angekündigt, als Kulturpolitiker wirken zu wollen. Das heißt, Kultur umfasst ja viel mehr. Ne? Ja, klar, das ganze Thema Literatur, Verlage ist natürlich auch spannend. Aber was du ja ansprichst, und das ist eine Sache, über die hätte ich, glaube ich, so gar nicht nachgedacht, ist dieses Thema auch Denkmalpflege vermutlich. Ne? Also öffentliche Einrichtungen, Architektur. In der Tat ist das ein Bereich, der in Deutschland ja recht verwaist ist. Also es gab ja nicht umsonst das Kyffhäuser-Treffen auch. Ich war nie dort, muss ich gestehen, du auch nicht, interessant.
Nee. Ich war schon mal da, tatsächlich.
Du warst schon mal da?
Ja.
Ja gut, das ist interessant.
Ja.
Gab es da Freibier oder?
Nee, musste bezahlen, aber die Runde war sehr lustig am Bierstand vor der Halle.
Na immerhin. Aber ja, also das sind natürlich spannende Sachen.
Sind die alle noch in der Partei, die da waren? Oder?
Nee, die waren damals, aber ist tatsächlich so. Ich sagte, wenn das Mikro aus ist, wer es war. Grüße nach Freiburg.
Ja, ist ein spannendes Thema. Ich habe halt immer so ein bisschen Angst und ich glaube, Volker, du bist da mit im Boot sozusagen, dass das Ganze so fad wird, so langweilig. Also die linke Kulturpolitik ist ja keineswegs wirklich progressiv. Das ist ein alter Hut. Also ist klar, das ist im Grunde genommen auch eine Art Identitätspolitik und im Grunde genommen einfach nur ein Individualismus, der da ausgelebt wird von vielen Künstlern. Jetzt möchte ich nicht in die... Ja, wie sagt man, das Phrasenschwein füttern. Ne? Wir sind ja hier nicht bei der Fußballrunde, aber es ist natürlich so, dass man normalerweise sagen würde, wer heute progressiv sein will, gegen den Strom schwimmen will, der ist rechts. Ob das stimmt, das ist so eine Frage. Ich glaube, das kann man aber als These erstmal so stehen lassen. Das heißt, was die AfD ja als große Bewegung schon mal, denke ich, schaffen kann, ist, dass überhaupt so eine Art Dynamik entsteht. Also, dass einfach junge Künstler auch sagen, vielleicht nicht gleich, ich bin rechts, aber ich habe ein Heimatmotiv gemacht und so weiter. Meine Angst geht halt immer so ein bisschen in die Richtung, aber das muss ja nicht stimmen, dass dieses progressive Element, also zum Beispiel, ich weiß nicht, die Hälfte der älteren Zuhörer unseres Podcasts, wenn es die gibt, wird vielleicht schon mal sagen, Graffiti. Mhm. Was redet denn der da von Graffiti? Das ist doch Stadtbeschmutzung.
Ja.
So, und was es nicht geben darf, glaube ich, weil dann ist dieser Spagat zwischen Kunst und Politik eben schwieriger, dass das so furchtbar konservativ wird. Natürlich kann man sagen, wir müssen alte Denkmäler pflegen, wir müssen uns auf diese und jene Traditionen beziehen. Aber Kunst muss ja immer trotzdem auch so ein progressives Element haben, weil sonst ist es halt Dekoration aus meiner Sicht. Und da habe ich halt oft so ein bisschen die Angst, und da kenne ich mich ja auch selber. Ich meine, wir sitzen jetzt hier alle drei im Hemd, ja, ist auch in Ordnung so. Aber dass das so steif wird. Also wir müssen, glaube ich, wir tun uns als Rechte schwer mit, ich meine, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so ein halbnacktes Pseudotheater auf der Bühne sehen. Da möchte ich jetzt nicht das Wort reden, aber ich glaube, das wird auch noch ein großes Problem.
Kann ruhig
Problem.
Revolutionär sein, auch in unserem Sinne.
Es ist, wir müssen die Hosen lüften, also im Sinne von, ich glaube, da werden einige zu schlucken haben, was eben auch zu Kunst und Kultur dazugehören kann. Ja, also einfach in der Ausdrucksform.
Es muss auch aggressiv und es darf aggressiv und grenzüberschreitend sein. Also alles andere wäre ja auch langweilig.
Also wenn Matthias Helferich, aggressiv und überschreitend.
Natürlich immer im Verfassungsrahmen. Im Verfassungsrahmen und auf dem Grundgesetz stehend.
Es ist, glaube ich, auch eine Typenfrage. Also es wird ja auch immer beides geben. Wir haben gestern, glaube ich, lange über den Ilja Rifkin geredet, der ja wirklich auch so ja, ein Künstlertyp einfach ist, verstehst du? Also wenn du dem halt sagst, hier, du musst übrigens die und die Sittenregeln einhalten, dann ist es dem, glaube ich, relativ egal. Also der ist halt einfach so vom Menschentypus da. Mhm. Und die Gefahr ist ja halt nur, dass man in Antizipation dessen, was man denkt, dass der Wähler will, das ist ja bei der Partei immer furchtbar wichtig, so ein furchtbar langweiliges Bild aufbaut und eben nichts macht, was irgendwie Grenzen einreißt oder eben so ein bisschen provokativ ist.
Glaubst du nicht, dass unsere Leute das auch wollen, unsere Wähler? Ich glaube da.
Doch, ich glaube das schon. Ich glaube nur, dass gerade in der Partei oder das, was der rechte Mainstream ist, dass die Leute das nicht verstehen.
Ich glaube, dass es schon einen Wunsch gibt und auch durchaus eine Lust, weil eben das Linke, der Linksliberalismus derart verkrustet ist, dass es auch Kräfte gibt, die das aufreißen. Auch auf eine launige Art und Weise, aggressive, revolutionäre, auch mal, ich meine, es ist ja nicht bunt und vielfältig, was draußen passiert. Mhm. Und vielleicht gibt es da schon auch mal nach schrilleren Tönen auf der Rechten, auch dann im künstlerischen Bereich, wo es ausgelebt werden kann. Das ist dann vielleicht nicht das Parlament der richtige Ort, wobei man das auch noch nicht komplett ausgereizt hat hier aus meiner Sicht.
Das stimmt wohl.
Aber es gäbe dann eben da diese Freiräume, wo man das machen kann. Ich halte das gar nicht, klar, das wird jetzt nicht der Boomer, wird das jetzt nicht toll finden, aber es wird eben junge Leute vielleicht ansprechen und da wird ein Versuch dann am Ende zeigen, was der richtige Weg ist oder welche Wege die richtigen sind.
Ja, es ist spannend. Also wir müssen, ich glaube, für die AfD, wenn sie sich da wirklich in der Kulturpolitik tatsächlich auch als Förderer auftun will, da wird es vermutlich viel zu entdecken geben, auch in die Richtung, welche Künstler oder welche schon etablierten Kunstschaffenden kann man da ansprechen. Ja? Und meinst du, die AfD wird da jetzt in der nächsten Legislaturperiode vielleicht auch einen kleinen Fokus drauf setzen?
Also ich würde auf jeden Fall die AfD gerne dabei unterstützen, diesen Fokus zu setzen. Ja. Und es ist ja auch, letztlich ist es ja auch eine große Frage, auch der Kommunalpolitik. Ich glaube, dass wir in der Zukunft werden wir auch in vielen ostdeutschen Gemeinden und auch Großstädten entsprechend in die Verlegenheit kommen, zum Beispiel Kulturdezernenten zu stellen. Und dann kann die Antwort nicht nur sein, dass wir praktisch den gesamten linken Kulturbetrieb und die freie Kulturförderung zusammenstreichen, sondern wir müssen da schon auch eine positive Gegenerzählung setzen. Und deshalb muss das Thema irgendwie auch aufgemacht werden. Ne? Also in Dortmund, wenn ich da im Kulturausschuss mal bin als Ratsmitglied, dann kommen da so Projekte auf wie, es muss irgendwie eine neue Ausstellung zu irgendwelchen Flüchtlingsbooten, die dann gekentert sein und da wird im Museum am Ostwall das ausgestellt und da geht dann eben auch genau diese Schickeria, die du gerade von der Kracht-Vorlesung dann beschrieben hast, hin und feiert sich dann da selbst. Ja? Was ist unsere Ausstellung? Was würden wir fördern? Das ist ja die Frage. Wo ich noch nicht eine klare Antwort habe, ja. Aber wo man letztlich überhaupt erstmal das Potenzial abklopfen muss. Was wollen wir für eine Denkmalskultur? In Dortmund wird jetzt gerade ein Denkmal der Willkommenskultur geschaffen. Ja,
mit George Floyd, oder?
Ja, das haben wir schon alles. Aber wir hatten ja unseren eigenen mit Mohammed.
Ach so?
Ja.
Ah, interessant.
Das ist ein 16-Jähriger, der niedergeschossen wurde und mit einem Messer auf die Polizei losgegangen ist.
Ah.
Das war unser deutscher George Floyd.
Ja. Der Dortmunder George Floyd.
Genau.
Ja, das ist interessant. Also die AfD, du sprichst da einen interessanten Punkt an, denn Förderung begreift man in der Regel, und du hast aber schon einen Gegenpunkt ja gesetzt in dieser Sendung, ja meistens in Form von ich will nicht sagen Geldgeschenken, aber von finanzieller Unterstützung. Die AfD hat ja diesen enormen Vorteil, die Möglichkeit zu haben, Räumlichkeiten anzumieten. Das ist auch ein Riesenthema im Vorfeld. Ne? Wir haben ja, wenn ich da mal diesen kleinen Werbeblock einbauen darf, im November, ich glaube das erste Novemberwochenende, veranstaltet ja die Susanne Dagen vom Buchhaus Loschwitz in Halle an der Saale, in der Messehalle, also wirklich in der Messehalle, die erste wirkliche rechte, konservative, wie auch immer, Buchmesse, die den Namen verdient, das muss man ehrlich sagen. Also einfach, wie man sich eine Buchmesse vorstellt, mit diesen typischen Ständen, die man aus Leipzig und Frankfurt kennt, mit eben dem nötigen Rahmen, mit Catering-Angeboten und so weiter, Leseinseln. das, was das Vorfeld in den letzten 20, 30 Jahren gemacht hat, ist natürlich der aller Ehren wert. Aber diese Dinge sind natürlich immer so ein Schritt mehr. Und das ist sicherlich auch nur deswegen möglich, weil wir eben auch in Sachsen-Anhalt beispielsweise eine andere Grundstimmung haben. Und da will ich gar nicht die AfD als Partei in irgendeiner Weise übermäßig loben. Aber diese Grundstimmung ist eben da, dass die Leute, auch Unternehmer mittlerweile, denken, okay, dann vermiete ich denen halt die Halle. Ja. Sie ist ja nun kein, sie ist, glaube ich, frei, bei den Freien Wählern in Sachsen.
Ja.
Aber AfD-nah.
Ich glaube nicht mehr.
Nicht mehr? Das
ist, glaube ich, ausgetreten.
Ja, kann auch sein, ja. Jedenfalls, solche Dinge werden jetzt möglich, weil diese Prozentzahlen einfach da sind. Ich glaube, weil Unternehmer sagen, ja gut, das sind vielleicht auch Kunden, das kann ich mich jetzt trauen. Und das ist natürlich eine spannende Geschichte für die Zukunft, dass die AfD ja auch die Möglichkeit hat, einfach Stadthallen zu mieten oder auch kleinere Veranstaltungslokalitäten. Du sprichst ja auch immer gerne über die Lokalpolitik, ist ja auch ein wichtiges Thema, was man immer so ein bisschen aus dem Blick verliert. Das kann ja auch schon der erste Schritt sein, überhaupt zu sagen, wo haben wir denn eine Räumlichkeit für eine Ausstellung? Wie genial wäre das denn, wenn man in Dortmund beispielsweise 2 Wochen lang irgendeine größere Räumlichkeit hat, eine Galerie, die der Stadt gehört, du darfst die mieten, weil das eben gesetzlich so vorgeschrieben ist und dort ist dann halt eine Wanderausstellung oder was auch immer.
Oder man nimmt eben als kleineren Schritt erstmal die Fraktionsräumlichkeiten von der Ratsfraktion, die
könnte man auch
dann auch nicht mehr so klein sind, ne? Und dann auch dem Bürger entsprechend zugänglich gemacht werden können.
Ja.
Also die Möglichkeiten, wir haben ja viele Möglichkeiten, die es dann eben erstmal zu eruieren gilt und dann entsprechend auszuschöpfen.
Ja, das ist ja auch eine spannende Sache. Du hast das ja mit Götz Kubitschek zuletzt gemacht, diese Veranstaltung, lustigerweise in der Räumlichkeit, in der wir jetzt hier gerade sitzen. Und ich war auch schon mal bei Frank Pasemann zu Gast, damals noch in der letzten Legislatur oder vorletzten ist es ja jetzt mittlerweile schon eigentlich. Und das ist ja auch eine spannende Sache. Ne? Wir sitzen jetzt hier im Bundestag, das ist eine schöne Sache, dass wir hier aufnehmen können. Und das könnte man ja auch noch so ein wenig ausreizen. Fraktionsflure sind ja auch, klingt jetzt banal, aber...
Machen die Brandenburger ja.
Genau, ja.
Die Brandenburger Landtagsfraktion macht das ja und das finde ich auch immer nett. Also muss einem nicht jedes Kunstwerk, was da ausgestellt wird, gefallen, aber die Idee dahinter und dass es eben auch eine Möglichkeit gibt und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass man sagt, das ist eben unser Fraktionsflur, da hängen eben nicht die Bilder, die auf allen Fraktionsfluren hängen, sondern das ist Ausdruck eben auch unserer Parteikultur, ja, und wo wir hinwollen.
Und du selbst wirst aber nicht mehr zum Stift greifen.
Wenn ich mich politisch zur Ruhe gesetzt habe, dann wann? Wieder.
Das wird aber,
also in den nächsten 2,5 Wochen.
Du bist ja jetzt, wenn man da vielleicht mal so einen kleinen Schwenk auch machen will, du bist jetzt ja in der neuen Fraktion drin.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht, freut mich aber extrem. Freut mich extrem. Du hast jetzt auch andere Möglichkeiten, ja? Als einzelne
weniger
Abgeordnete.
Möglichkeiten.
Weniger Möglichkeiten.
Ja, meine ich schon, ne?
Ach so?
Vorher. Hast du es dann gemacht?
Ja, eben. Weil es sonst mal ein Parteiausschussverfahren noch mehr befeuert hätte. Ja.
Also du bist jetzt sozusagen im Betrieb drin.
Ich bin Teil der Familie, ja.
Ja, und kannst da jetzt versuchen, Einfluss zu... Wann wissen wir denn, ob du da im kulturellen Bereich mitwirken darfst?
Ich meine, das wird jetzt eigentlich schon in der nächsten Woche entschieden.
Ah ja.
Also der Kulturausschuss, der vorherige, hat jetzt getagt. Götz Frömming ist ja kulturpolitischer Sprecher und Martin Renner ist medienpolitischer Sprecher.
Mhm. Interessant.
Und,
du musst jetzt nichts sagen.
Nö, alles gut. Und ja, also der Ausschuss ist nicht groß und das ist, ich glaube, es gibt aber auch nicht so viele Bewerber. Das zeigt auch ein bisschen, ich glaube, also es war eine Einführungsveranstaltung, ich war da nicht in Berlin, aber Mitarbeiter von mir, es zeigt auch ein bisschen, dass man da, sag ich mal, kulturell unterentwickelt ist. Es gibt nicht, das ist nicht so ein Hauptkampffeld für uns
bisher
gewesen. Und das müsste es eigentlich werden, da maße ich mir jetzt nicht an, der zukünftige Hoffnungsträger zu sein, aber zumindest maße ich mir an, eine Sensibilität für das Thema zu haben, dass es bedeutsam werden könnte für uns und dass es auch Möglichkeiten eröffnen könnte. Deshalb sehe ich mich da eher als Eisbrecher, der da reingehen müsste, weil es ist auch die Frage, was macht man, das, sag ich mal, knüpft daran an, ob es zu langweilig wird nachher, ob man letztlich nur Vergangenheit, reproduzieren will und sagen will, ja, das war damals schön und wir sind Konservative, dann ist es auch zukünftig schön. Oder ob man eben dann auch erlaubt oder Künstler unterstützt, Projekte unterstützt, die vielleicht auch was Neues schaffen. Ja, es gab ja auch in Sachsen-Anhalt diese Bauhaus-Debatte. Ich sehe das Bauhaus nicht so scharf. Es war letztlich auch eine deutsche Kunstbewegung, die auch durchaus auch sehr nationale Bezüge hatte.
Ja.
Und fand das ein bisschen, sag ich mal, ja, so etwas abfällig, wie man mit dem Bauhaus als deutscher Kunstbewegung umgegangen ist.
Ist aber ein Symptom für das, was man in der AfD, glaube ich, oft unter Kultur eben versteht.
Das ist eine eindimensionale Beobachtung. Man kann ja auch durchaus als Rechter sagen, das Bauhaus ist abzulegen. Man findet die Argumente schon. Aber man kann eben nicht sagen, das sind Volksfeinde und das muss weg. Also einfach nur, und dann ist abgeputzt. Und das ist halt das, was wir auch die ganze Zeit immer jetzt so ein bisschen mal angedeutet haben. Das Problem an Recht oder das, was die Leute für rechts halten, gegen Kultur ist immer nur dagegen sein. Das heißt, das sieht scheiße aus, das sieht scheiße aus, das kommt weg. So, ja. ist natürlich ein lustiges Meme zu sagen, das kommt alles weg, aber du hast ja deswegen keine Kultur geschaffen. Du bist immer nur gegen irgendwas. Du bist halt, die tragen hier bunte Haare in dem komischen Theater, das muss weg. Und dann spielen die, weiß nicht, irgendeine Tragödie von Sophokles und sowas. Mhm. Das ist natürlich dann große Kultur, weiß nicht, aber das interessiert halt trotzdem keinen Schwanz.
Ja, das Problem ist aber, glaube ich, dass man eben auch viele Jahrzehnte genau in dieser Rolle war. Na, also man ist immer in der Rolle gewesen, derer, die gegen das waren und sind, was sich in dieser Republik vollzieht, an Schlechtem. Und das ist ja auch richtig. Also man ist der Warner, man ist der darauf hinweist, dass es zu viel Migration gibt, dass das Geld verschleudert wird und so weiter und so fort. Und jetzt umzuschalten plötzlich in den Modus, ich will das nicht gleich Regierungsmodus nennen, denn davon ist man ja zumindest bundesweit gesehen noch entfernt, aber vielleicht in diesen mitteldeutschen Bundesländern
gestalterische Kraft zu werden.
Ja, und das ist ein schwieriger Sprung. Und ich maße mir jetzt tatsächlich auch nicht an, da das zu wissen, wie das geht, weil von einem Modus des Dagegenseins umzuschalten in tatsächliche Gestaltung, das ist, glaube ich, eine Sache, an der sind schon einige gescheitert. Stichwort FPÖ, das vergessen auch viele, dass es das ein Auf und Ab war, bevor man an dem Punkt ist, an dem man mit Kickl jetzt ist. Ja. Und das wird nur dann gelingen, wenn Leute wie du, die tatsächlich auch eine Leidenschaft für Kultur haben, Kultur, Kunst, Literatur und so weiter, sich auch aktiv einbringen. Und ich kann natürlich verstehen, dass es viele Kollegen hier im Bundestag gibt von dir, die sagen, naja, es gibt jetzt erstmal andere Hauptkampflinien. Aber, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, als Partei überlegt man ja auch, wie kommt man langfristig an mehr Wählerpotenzial. Weil dass die AfD jetzt bald regiert, bundesweit, ist halt leider Gottes eher unwahrscheinlich. Und du hast es richtig gesagt, also man muss dann verschiedene Felder bestellen. Und dieses kulturelle Thema, das wird halt einfach langfristig wirken. Es ist ja auch so, ne, klar würde jetzt irgend so ein klassischer Bundestagsabgeordneter, der politisch nicht sonderlich vorgebildet ist, und davon gibt es ja einige, sagen, naja, was hat denn jetzt die Sezession oder was hat denn jetzt 1% oder Jung Europa mit dem Wahlerfolg der AfD zu tun? Das liegt doch daran, dass wir sozusagen,
dass derjenige so eine tolle Arbeit im Wahlkreis macht.
Ja, weißt? Oder oft wird gesagt, wir sind auf der Seite der Wahrheit. Also wir, und die Realität spielt uns in die Hände. Ja. Das stimmt ja auch ein Stück weit. Aber
auf der Seite der Vernunft auch.
Auf der Seite der Vernunft. Hast du unterschlagen, ja. Das habe ich wieder unterschlagen, den Begriff. Ja, der ist mir auch fremd, tatsächlich. Aber, ne, also, dass man versteht, dass dieser Kulturkampf, so hast du es ja auch wörtlich genannt, Kulturkampf, dass der halt auch geführt werden muss. Und dass dieser Bereich, dass es eben sein kann, dass in den USA irgendein Banksy oder was, irgendwo was hinknallt mit einer Dose oder was auch immer und dass so eine Aufmerksamkeit erlangt, dass das vielleicht die US-Wahlen beeinflusst. Wer weiß, also kann sein. Und wenn man das nur aus so einer funktionellen Weise sieht, dann muss man eben sehen, das ist ein Feld, das beackert werden muss. Und ich bin gespannt, wie das wird jetzt in den nächsten Jahren, ob du da die Möglichkeit hast, Akzente zu setzen. Wir werden dich natürlich immer anbetteln, ist ja klar.
Das ist klar.
Das ist klar.
Aber wenn ich der größte Kulturpolitiker aller Zeiten werde, dann ist die Frage, ob ich da noch dann Zeit für habe. Ne? Ja, das, ob ich dann noch auf Empfängen bin, in Galerieeröffnungen. Und
ja, das so kann natürlich sein.
Eigentlich stelle ich es
mir so. Du könntest auch in ein Abendkleid hingehen, wenn du
möchtest. Ja, in Berlin sowieso. Das frage ich ab 18 Uhr eh.
Bist auf jeden Fall der Kulturpolitiker mit dem freundlichsten Gesicht.
Ja, stimmt.
Ja, so sollten wir auch die Podcast-Episode, glaube ich, irgendwie nehmen. Aber das gibt nur wieder Ärger. Ne? Ja, Mensch, Matthias. Es war ein ganz feines Gespräch, glaube ich, für den Anfang. Wir werden dich dann, glaube ich, häufiger belästigen. Ist ganz nett hier.
Das ist nett, ne?
Ja, kann man machen.
Das unsere alte preußische Kultusministerium ist hier.
Das hier?
Ja.
Interessant. Ja, wir müssen dich dann irgendwann.
Fahle und ich ist ja so ein bisschen die Lepra-Kolonie. Nur Fahle und ich sind ja hier.
Wie sprichst du denn über Fahle?
Ja, ich spreche auch selbst über mich so, aber die Fraktionslosen wurden ja untergebracht. Und als wir die Schlüssel abgeholt haben, hat auch der Herr, der Schlüsselwart des Bundestages gesagt, in das Gebäude wird nichts mehr investiert.
Aber der Herr Fahle hat zumindest eine disruptive Anzugskultur. Das spricht ja auch für ihn.
Ich finde Fahle ein super Mann. Schade, dass er.
Du könntest auch seine Lederjacke im Gedenken an ihn dann mal anziehen. Aber das ist auch eine spannende Kulturfrage, aber die machen wir jetzt nicht auf. Kleidung, ne? Haben wir ja mit einem anderen Redner auch schon gehabt bei unserem Podcast. Ja, Mensch, wir werden dich, lieber Matthias, sicherlich auch mal zusammen mit dem Benedikt Kaiser in unsere Podcast-Höhle locken. Das ist nicht ganz so edel wie hier, aber auch ganz schön. Mal gucken, was da noch für Themen uns über den Weg laufen. Vielleicht können wir ja so ein kleines Resümee mal machen in ein, zwei Jahren, was sich getan hat. Hoffentlich hat sich dann was getan. Und ich glaube, Volker, uns bleibt eigentlich für heute nur, uns zu bedanken für deine Zeit, dass wir hier mal im Bundestag aufnehmen konnten. Eine schöne Sache. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Das werden wir tun.
Gut, bis dann.